Dieser Mann engagiert sich gern und liebt es, anderen etwas von dem weiterzugeben, was er hat. Vor einigen Jahren gab er zu viel und das Ergebnis war ein Burnout. Johannes Schulte musste sein Leben umkrempeln, aber seine Leidenschaft, sich zu engagieren, hat er nicht verloren. Heute will er andere zu einem entspannteren und stressfreierem Leben ermutigen. Zu dieser Ausgabe von Kalando begrüßt Sie herzlich Sigrid Offermann. Johannes Schulte liebt Geschichten. Er erzählt gerne Geschichten, um dadurch etwas zu verdeutlichen, und er schreibt gerne Geschichten, und zwar mit seinem eigenen Leben. Wie das gemeint ist und welche Geschichte dahinter steckt, das erfahren Sie heute in Kalando von meinem Gast Johannes Schulte. Ganz herzlich willkommen, Herr Schulte. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Im Internet, da findet man auf Ihrer Homepage eine Kurzvorstellung Ihrer Person für Zeitsparer, wie es da so schön heißt. Und da lese ich: Johannes Schulte, Jahrgang 1972, glücklicher Ehemann und Vater von zwei Töchtern, Personalentwickler, ausgebildeter Stress- und Burnout-Coach, Story-Speaker und Podcaster, begeistert von Jesus Christus. Und diese Kombination, die finde ich so spannend, dass ich Sie ganz gerne hier in Kalando haben wollte und jetzt einfach froh bin, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank.
Hinter jedem dieser Stichworte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, steckt ja wiederum eine kleine Geschichte und die möchten wir zusammen mit Ihnen in den nächsten beiden Stunden erkunden. Ich fange mal mit einem Stichpunkt an, der mir als erstes ins Auge gefallen ist. Sie bezeichnen sich als Story Speaker und das habe ich vorher noch nie gehört. Was verstehen Sie darunter?
Vielleicht kann ich da kurz eine Geschichte zu erzählen, ja?
Das passt.
Ich liebe Geschichten und ich liebe es auch meinen Töchtern, Geschichten zu erzählen. Und als sie noch ein bisschen kleiner waren, da waren sie 4 und 6, da saßen wir auf dem Bett und ich erzählte ihnen eine Geschichte. Und die beiden, die guckten so hoch zu mir, ne, waren ganz auf meinen Mund gespannt und ich erzählte ihnen die Geschichte und ich freute mich so, dass ich ihnen eine Geschichte erzählen kann, wo sie alles andere um sich herum vergessen und nur in meiner Geschichte aufgehen. Und während ich also die Geschichte erzähle und meine Töchter hochgucken, da hebt meine kleine Tochter den Arm. Und den Finger. Und ich merke, sie will was sagen. Ich sage: Schatz, was ist denn? Sie sagt: Papa, in dem einen Nasenloch, da hast du aber mehr Popel als in dem anderen. Nein. Und ich dachte, die wären in meiner Geschichte. Die waren gar nicht in meiner Geschichte. Ja, und das ist so ein kleines Beispiel für mich auch. Das zeigt, die Geschichte geht immer anders weiter, als wir das denken.
Ja. Ne? Trotzdem, was ist ein Story Speaker? Ein Geschichtensprecher, Erzähler.
Genau, jemand, der Geschichten erzählt, aber nicht nur das. Also ich erzähle gerne Geschichten, mhm. Aber auch sehe ich in jedem Leben eine Geschichte. Also Sie schreiben eine Geschichte mit Ihrem Leben, ich schreibe eine Geschichte, die Hörer und Hörerinnen schreiben ihre Geschichte. Und ich finde das so spannend zu sehen, welche Geschichten da geschrieben werden. Und es macht mir Mut zu wissen, dass die Geschichten noch nicht zu Ende geschrieben sind. Mhm. Und wenn ich mich also als Story Speaker bezeichne, ja, habe ich mir ja auch selbst ausgedacht, diesen Namen, ja, dann meine ich damit eben, ich möchte gerne in die Geschichten anderer hineinsprechen. Und möchte Ihnen Impulse mitgeben, sodass Sie Ihre Geschichte spannender, entspannender weiterschreiben können.
Woher kommt das bei Ihnen, dass Sie Geschichten so mögen und das auch so gerne erzählen? Wurden Ihnen in Ihrer Kindheit auch so Geschichten erzählt von Ihren Eltern oder Tanten, Onkels?
Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass meine Eltern mir viele Geschichten erzählt haben. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nur, dass Geschichten oft selbst was mit mir machen. Wenn ich irgendwo in einem Vortrag sitze und jemand sagt, so, dann erzähle ich ihm eine Geschichte dazu, dann werde ich wach. Mhm. Ja, wenn ich vorher ein bisschen eingeschlafen bin, dann werde ich wach. Und das macht was mit mir, weil ich mich da reindenken kann, weil ich mich damit identifizieren kann, mit so einer Geschichte oft. Mhm. Also viele Geschichten haben mich selbst inspiriert.
Und das ist das Interessante, Sie sammeln und erzählen ja nicht nur Fabeln oder Gleichnisse oder Geschichten, um anderen Leuten Denkanstoß weiterzugeben. Sie betrachten ja auch Ihr eigenes Leben als die eine entscheidende Geschichte, die es zu schreiben gilt, die es von jedem zu schreiben gilt. Das hätte ich gerne noch ein bisschen Erklärung. Wie meinen Sie das? Also ich schreibe mit meinem Leben eine Geschichte und die ist noch nicht fertig. Oder wie läuft das?
Genau, die ist noch nicht fertig. Obwohl, ich würde das vielleicht sogar anders sagen. Ich würde sagen, jemand anders schreibt meine Geschichte. Das macht mir so Mut. Das macht mir so Mut, gerade auch in Zeiten, wo es mir gar nicht gut ging. Vielleicht reden wir da ja auch nochmal drüber, ne, in den nächsten 2 Stunden.
Glaube ich schon.
Dass ich merke, ich bin nicht der Einzige, der meine Geschichte schreibt, sondern Gott hat wirklich den Federhalter in der Hand und der schreibt meine Geschichte. Mhm. Und das macht mir so Mut, zu wissen, auch wenn es mir jetzt vielleicht dreckig geht, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und das ist ja das Schöne an Geschichten, die haben Wendungen und da gibt es Kurven. Und wichtig ist, dass das Ende gut ist, dass es ein Happy End ist. Und das macht mir Mut, eben auch für meine eigene Geschichte.
Was ist für Sie ein Happy End?
Ein Happy End ist für mich, wenn... Erstmal ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Man will so schnell, zu schnell eine Antwort geben. Ja? Deswegen ist es schon gut, darüber nachzudenken. Was ist ein Happy End? Ein Happy End ist für mich, wenn hinterher das rauskommt, wofür die Geschichte gedacht war. Mhm. Oder wie kann ich das anders sagen? Ich glaube, dass wir zu einem ganz bestimmten Grund geschaffen sind. Ja, der Erfinder hat sich etwas dabei gedacht, das er uns erfunden hat, sage ich mal. Und ein Happy End ist, wenn ich zu diesem Zweck wirklich auch dann lebe. Mhm. Und das hat bei mir ganz viel mit Gott zu tun. Mhm. Also ich bin für Gott geschaffen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm die Reise anzugehen. Er ist mein Reisebegleiter, er ist gleichzeitig auch der Weg, auf dem ich gehe, er ist das Ziel, zu dem ich strebe. Ja, also er ist eigentlich alles. Und eine gute Geschichte ist für mich, wenn Gott darin eine wichtige Rolle spielt. Mhm.
Sie haben ja auch vorher gesagt, er ist der Autor der Geschichte, er schreibt diese Geschichte. Dennoch ist es klar, wenn man sich mit Ihrem Buch beschäftigt, das Sie geschrieben haben, werde ich gleich noch darauf eingehen, dass Sie durchaus auch denken, dass ich selber auch Einfluss auf meine eigene Geschichte habe. Also nicht nur irgendwie gelebt werde oder Opfer bin dessen, was um mich herum passiert, sondern meine Geschichte beeinflussen kann. Da würde ich gerne mal nachhaken. Inwieweit ist das möglich? Weil... Naja, das Leben ist ja schon auch voller Wechselfälle oder Unwägbarkeiten. Aber trotzdem sagen Sie, man kann da schon auch mitschreiben an dieser Geschichte.
Man kann auf jeden Fall mitschreiben. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ja? Wir waren 6 Kinder, sind immer noch 6 Kinder und ich war der Kleinste. Und als Kleinster lernt man eigentlich, dass man eigentlich gar nicht so viel Verantwortung hat, weil das macht ja die große Schwester. Ja, ich weiß noch, meine großen Schwestern, die haben mich mit ihren Freundinnen damals gebadet und so. Ja, also ich musste nicht viel tun, man hat sich um mich gekümmert. Und dieses Denken hat sich durchgezogen und ich habe eben in manchen Bereichen die Verantwortung abgegeben. Also ich dachte, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dass ich genug Energie in meinem Tank habe, dass ich brenne für das, was Gott mir da an Aufgaben gibt und so weiter. Da bin ich nicht für verantwortlich. Das hätte ich so ja nie gesagt, aber ich habe so öfters gelebt. Und daran merkt man ja, was man glaubt. Ne? An unserem Verhalten sieht man ja, was wir wirklich glauben. Und das glaube ich schon und das merke ich immer mehr. Ich habe die Verantwortung. Ich bin kein Opfertyp. Keiner ist ein Opfertyp. Wir sollen kein Opfertyp sein, sondern wir haben die Verantwortung für viele Dinge.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ein 3. Kind mit großem Abstand zu den älteren Geschwistern. Die haben immer alles erledigt für mich. Ich musste da selten die Verantwortung übernehmen.
Das war schon schön, ne, damals,
ja,
oder?
Aber immer doch. Sie schreiben auch, dass Sie ein glücklicher Ehemann sind und Vater von 2 Töchtern. Und das klingt so ziemlich normal, aber ist doch was Besonderes. Denn das mit dem Glücklichsein, das war zum Anfang Ihrer Ehe gar nicht so, weil da haben Sie einen Fehler gemacht, wie Sie in Ihrem Buch schreiben.
Ja, ja, einen großen. Und wenn ich daran denke, dann tut mir das wirklich leid. Tut mir das wirklich leid, besonders, nicht besonders, sondern vor allen Dingen für meine Frau. Es ist so, ich bin mit einer wunderbaren Asiatin verheiratet. Ja, wir haben uns in London kennengelernt. Ich war einige Jahre im Ausland und sie kommt aus Singapur. Und dann haben wir geheiratet und sind nach Deutschland gezogen. Und wir haben sofort mit unserer Arbeit angefangen. Wir haben eine Non-Profit-Organisation gegründet und ich habe meine Familie echt vernachlässigt. Irgendwann kamen die Kinder relativ schnell und meine Frau musste sich dann um die Kinder kümmern. Ich hatte keine Zeit für meine Kinder, ich hatte keine Zeit für meine Frau und unsere Ehe war nicht so toll. Also es war wirklich sehr hart. Die ersten 7, 8 Jahre unserer Ehe waren schon schwer.
Das ist auch lange.
Ist schon lange her.
Und im fremden Land für Ihre Frau?
Ja, eine unterschiedliche Kultur. Also das war für sie nicht einfach, für mich auch nicht. Aber ich hatte Heimspiel. Ja, ich war in Deutschland, also für sie war es wesentlich schwieriger. Aber das ist das Schöne, dass die Geschichte da eben auch nicht zu Ende war, ne? Sondern dass ich weiß, die ist weitergeschrieben worden. Und jetzt kann ich sagen, ich bin ein glücklicher Ehemann und ich bin sehr, sehr gerne mit meiner Frau verheiratet.
Am Ende einiger Fehlentwicklungen im Leben von Johannes Schulte stand dann ein schmerzhafter Burnout im Jahr 2006. Und wie es zu diesem tiefen Einschnitt kam und was mein Gast dadurch begriffen, gelernt, erkannt hat, das erfahren Sie gleich. Zwei unfertige Persönlichkeiten, zwei völlig verschiedene Kulturen, zwei gegensätzliche Erwartungen. Auf diesen kurzen Nenner bringt mein heutiger Kalando-Gast Johannes Schulte die Startbedingungen seiner Ehe mit seiner Frau aus Singapur. Dass er sich in der Anfangsphase seiner Ehe nicht wesentlich mehr Zeit für die Beziehung zu seiner Frau genommen hat, bezeichnet Johannes Schulte heute als einen der drei großen Fehler, die ihn später in den Burnout zogen. So schreibt er es in seinem Buch »Beine hoch und los«, Untertitel »Stärker und entspannter leben, statt auszubrennen«. Das eigene Erleben von völliger Erschöpfung war für Johannes Schulte der Anlass, sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie man für eine Sache brennen kann und sich engagieren kann, ohne selber dabei kaputt zu gehen. Herr Schulte, was waren denn die anderen beiden fundamentalen Fehler, die Ihnen unterlaufen sind, die Sie dann in der Rückschau erkannt haben? Also das eine war eben, ich habe mich nicht genug um Frau und Kinder gekümmert, weil ich so am Laufen und Rennen war für meine Hilfsorganisation, die ich gegründet habe, dass einfach keine Zeit und Kraft mehr übrig blieb. Und dann schreiben Sie, es waren aber nochmal zwei Sachen, die auch nicht gut gelaufen sind.
Ehrlich gesagt waren es noch viel mehr, ja.
Drei kann man sich gut merken.
Kann man sich gut merken, ne? Also eine Sache war auf jeden Fall, dass ich das Wesentlichste im Leben nicht zum Wesentlichsten gemacht habe. Und das ist etwas, was ich mir jetzt immer wieder auf die Fahne schreiben will, dass ich das Wesentliche zum Wesentlichen mache. Mhm. Ich habe mal ein Buch gelesen von Professor Dr. Wildesmith. Mhm. Seine Autobiografie. Ganz spannend zu lesen. Und allein der Titel, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und der Titel hieß, es war ein reiches Leben. Und seitdem frage ich mich immer wieder auch, was musst du tun, um ein echt reiches Leben zu haben? Was musst du tun, damit du wirklich auf ein reiches Leben zurückschauen kannst, auch, ja? Wenn du selber mal so ein Buch schreiben würdest. Ja? Und das habe ich eben wirklich vernachlässigt, das wirklich Wichtige in meinem Leben. Und ja, soll ich da gleich mal sagen, was das für mich war, das wirklich Wichtige?
Ganz gerne.
Ja, ne? Also das wirklich Wichtige ist eben das, wofür wir geschaffen sind. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ne? Eben wirklich die Beziehung zu Gott. Das ist für mich das absolut Wichtigste im Leben. Wenn ich das nicht habe, dann laufe ich trocken. Dann habe ich hinterher nicht mehr viel Energie. Das ist mir so wichtig, dass das für mich wirklich oberste Priorität hat. Und ich merke jetzt im Nachhinein, nachdem ich da wieder meine Prioritäten neu gesetzt habe, wie gut mir das tut, wenn ich mir Zeit nehme, einfach nur alleine zu sein mit Gott, zu beten, in der Bibel zu lesen. Und nicht einfach nur so, man kann ja beten und beten, ne? Man kann Bibel lesen und Bibel lesen, sondern wirklich die Bibel lesen in dem Sinne, Gott, ich will dir jetzt mal begegnen. Ich will mit dir irgendwie Gemeinschaft haben. Ich möchte inspiriert werden von dir. Also nicht einfach nur so ein oberflächliches oder auch nicht nur religiös sein, sondern wirklich eine lebendige Beziehung irgendwie haben. Und das war das Wesentliche. Und das habe ich aus den Augen verloren in der Zeit.
Haben Sie denn gemerkt in der Zeit, als Sie so beschäftigt waren, sage ich mal, und sehr aktiv und engagiert, dass Sie irgendwie mit Vollgas auf diesen Burnout zurasen? Im Nachhinein können Sie sagen, okay, ja, da waren vielleicht Warnsignale, aber selbst haben Sie das damals nicht registriert?
Nein, nein. Also die Warnsignale, die haben an meine Tür geklopft und ich habe mich nur über den Lärm geärgert. Ja, so.
Aber was haben Sie gemerkt? Was waren Warnsignale?
Ich hatte mehrere Jahre vorher schon, habe ich Sodbrennen gehabt immer. Ich bin nachts wach geworden und habe Sodbrennen gehabt. Ich habe eine Magenschleimhautentzündung gehabt. Meine Lippen sind oft dick geworden wegen Ausschlägen, weil ich allergische Reaktionen hatte, was ich vorher eben auch nicht hatte. Bin oft krank im Bett gelegen, konnte zu irgendeiner Veranstaltung nicht hingehen, weil mein Immunsystem wieder im Keller war. Also ganz viele körperliche Symptome. Das war mal das eine. Und dann kamen eben auch seelische Symptome dazu. Ne? Also, dass ich bei kleinen Problemen schon mal geweint habe und gesagt habe, wie soll ich das nur regeln? Ja? Ich hatte einmal ein Problem mit dem Auto. Da sagte mein Vater mir hinterher im Nachhinein, ja, das hatte mich schon gewundert, dass dir das so ein Problem war. Ich meine, du musstest damit in die Werkstatt, aber ich meine, jeder hat mal ein Problem im Auto. Ne? Das war für mich ein Riesenproblem. Also kleine Probleme wurden auf einmal zu einem Riesenberg. Aber ich habe trotzdem nicht reagiert.
Ja.
Ich habe nicht reagiert.
Weil nicht sein, wie heißt das, nicht sein darf, was nicht sein kann? Oder andersrum, nicht sein kann, was nicht sein darf.
Genau. Ja. Genau. Es durfte nicht sein.
Es durfte nicht sein.
Ich musste funktionieren, weil ich ja noch so viele Aufgaben hatte und so viele Ziele, die ich erreichen wollte.
Sie waren dann aber so am Ende, dass Sie Ihre Leitungsposition in dem von Ihnen gegründeten Hilfswerk und auch alle Ämter niederlegen mussten. Da habe ich mich gefragt, wie muss sich das angefühlt haben? Das war doch Ihr Ding, das war doch Ihr Baby, was Sie da aus dem Boden gestampft haben.
Das war sehr demütigend, ja. Das war sehr demütigend. Ich weiß nicht, ob das als Mann noch schlimmer ist als Frau. Wollen wir jetzt kein Thema rausmachen, aber für mich war das so demütigend zu merken, dass das, was meine Leidenschaft war, das war mein Leben. Ich habe geplant gehabt, das in den nächsten 20, 30 Jahren weiterzumachen und weiter auszubauen und mehrere Organisationen zu gründen und so. Und auf einmal habe ich keine Kraft mehr gehabt, sogar für diese kleine Organisation, die ich gegründet habe. Also das war sehr demütigend.
Was hat Ihnen denn geholfen in der Zeit? Wer oder was hat Sie da aufgefangen?
Als es mir richtig dreckig ging, meinen Sie, ne? Mhm. Als es mir richtig dreckig ging, hat es mir schon mal geholfen, dass der Leitungskreis, also die anderen in der Leitung, gesagt haben, Johannes, du musst hier raus und das ist in Ordnung.
Mhm.
Also sie haben das unterstützt und das ist wichtig und das ist hilfreich. Das heißt auch, meine Einladung an alle, die jetzt mit Menschen zu tun haben, die vielleicht in einen Burnout rutschen könnten, dass man das ernst nimmt und dass man ihnen nicht sagt, oh komm, halt durch, du schaffst das schon. Das ist die falsche Botschaft.
Mhm.
Und das haben sie mir eben auch nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, Johannes, du musst raus und das ist in Ordnung so. Das hat mir sehr geholfen. Und dann war ich eben für 6 Monate krankgeschrieben und habe viel Zeit für mich gehabt, um nachzudenken, um spazieren zu gehen, um Fahrrad zu fahren, um zu lesen. Und als es mir langsam besser ging, konnte ich dann eben auch reflektieren und überlegen, Johannes, warum bist du reingeschlittert? Was hast du falsch gedacht? Was hast du falsch gemacht? Was willst du in Zukunft anders machen? Also bewusst reflektiert.
Aber das sind große Fragen, die man da bewegt.
Große Fragen, ja.
Noch eine große Frage. Was haben Sie denn schlussendlich geändert in Ihrem Leben, damit in der Zukunft nicht wieder so ein Zusammenbruch passieren kann oder soll?
Ein paar große Entscheidungen habe ich getroffen und viele kleine Dinge mit installiert ins Leben. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Also ein paar große Entscheidungen war, dass ich gesagt habe, ich werde gar nicht mehr, also diese kleine Organisation, die ich gegründet habe mit den 45 Mitarbeitern, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Ich habe mich ganz rausgezogen, habe mich beruflich völlig neu orientiert. Das war das eine. Wir sind umgezogen auch, in eine neue Stadt gezogen. Auch das hat sehr geholfen.
Richtig große Einschnitte.
Große Einschnitte. Auch dann habe ich noch meine Ernährung auch noch umgestellt, habe da viel gemacht. Das hat mir auch nochmal sehr geholfen. Und jetzt könnte man noch viele andere Schritte mit erwähnen. Ich habe eben in den Jahren danach mir viele Gedanken gemacht, was willst du ab jetzt anders machen? Und so habe ich zum Beispiel auch gesagt, was sind meine Werte? So ein Thema, ne? Was ist dir wirklich wichtig und darauf willst du dich konzentrieren? Da willst du deine Zeit investieren, deine Kraft investieren. Und so habe ich diese Werte mir definiert und habe mir die immer wieder auch vor Augen gestellt. Mache ich auch jetzt noch, ja? Immer wieder meine Werte.
Ja. Kleines Beispiel, was ist ganz oben im Werte-Ranking?
Ja, ich habe das für mich in ein Wort definiert, ja, sodass ich das Wort lese und sofort weiß, worum es geht.
Mhm.
Und jeder Buchstabe steht für einen Wert.
Mhm.
Und so sind meine Werte farbig. Ich habe farbige Werte.
Ah.
Einmal, weil bunt ist meine Lieblingsfarbe, ja.
Mhm.
Aber deswegen natürlich nicht, sondern wegen den Buchstaben. Und das A ist doppelt so groß wie die anderen Buchstaben, weil das ist eben wesentlich wichtiger. Und das A steht für, ich will, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ja, ich will Adonai anhimmeln, also muss ja für A stehen, ja, Adonai anhimmeln und ich will aufblühen in der Agape.
Mhm.
Adonai ist ja ein biblischer Begriff für Gott, so wie er sich vorstellt in der Bibel, und Agape ist eben die göttliche Liebe.
Ja.
Ja? Und so will ich eben aufblühen in der göttlichen Liebe. Das ist für mich das Wichtigste.
Mhm.
Und damit will ich eben
das
auch sagen... Das große A, genau, das große A. Womit ich eben auch sagen will, ich will nicht irgendwie nur Religion oder frommes, langweiliges Leben oder so, ja. Oder ein gesetzmäßiges Leben, wo man sagt, du darfst das nicht und das musst du tun und so, ja. Sondern wirklich das, was Gott sich, glaube ich, gedacht hat, dass wir aufblühen in ihm.
Mhm.
Ja, dass wir denken, Mensch, was können wir so viel rausziehen aus unserem Glauben, wenn wir merken, wie Gott wirklich ist. Ja? Also dafür steht das A. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Ja, das F steht für Familie. Mhm. Weil ich eben jahrelang gedacht habe, meine Familie muss mich unterstützen, damit ich die Welt retten kann. Mhm. Ja, so waren meine Gedanken. Ist ja verrückt, ne? Und jetzt habe ich eben gemerkt, nein, nein, Johannes, du hast eine Aufgabe für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder.
Verantwortung auch.
Das ist Verantwortung. Ja. Das ist deine Aufgabe, das ist deine Mission. Man redet ja von Mission, ja? Mission Impossible, gibt es ja sogar Filme von. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Und Familie ist meine Mission. Und das sage ich mir eben jetzt auch immer wieder.
Spannend. Bevor wir noch weitere Werte klären, hören wir uns ein bisschen Musik an. Denn heute nutzt Johannes Schulte seine eigene Geschichte, um andere zu inspirieren und zu ermutigen. Brennspiration nennt er das. Eine Wortneuschöpfung, die er uns sicher im Lauf der Sendung noch näher erklären wird. Es gibt kaum etwas, das wichtiger für unsere Lebensqualität ist, als die Eigenverantwortlichkeit. Solange ich keine Verantwortung für mein Leben übernehme und nur über die Umstände und die anderen Menschen stöhne, wird sich nichts ändern. Gar nichts. So schreibt mein heutiger Kalando-Gast Johannes Schulte in seinem Buch »Beine hoch und los, stärker und entspannter, leben statt auszubrennen«. Das Thema hat man vorher schon kurz angesprochen, Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Das mussten Sie natürlich auch nach diesem ersten Zusammenbruch im Jahr 2006, als aus diesem immer aktiven, ich nenne es jetzt mal Hans Dampf in allen Gassen, ein Mann mit schwerem Burnout-Syndrom wurde. Sie haben gesagt, das war demütigend, alles, was man oder Sie jetzt aufgebaut und geleitet haben, hinter sich zu lassen. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Schulte, wie haben Sie denn die neuen Erkenntnisse, die Sie durch diese Krise gewonnen haben, umgesetzt? Also zum Beispiel, Sie sagten vorher, Sie leben jetzt Ihre farbigen Werte. Das A steht für die Anbetung Gottes, für das Leben mit ihm, die Liebe zu ihm, das F für die Familie. Das kann man ja alles auf dem Papier schreiben und sagen, aber wie haben Sie es geschafft, das in Ihr Leben zu integrieren?
Da fällt mir eine kurze Geschichte zu ein.
Ja, wunderbar.
Kurze Geschichte von dem Hund, der auf der Veranda sitzt und stöhnt. Und der stöhnt und der stöhnt. Und dann kommt ein Nachbar vorbei und sieht den Hund da stöhnen. Und der Hundebesitzer, das Herrchen, das ist da gerade am Arbeiten, ja, im Garten. Und der Nachbar fragt das Herrchen eben, sag mal, dein Hund, der stöhnt so, was hat denn der? Und dann sagt das Herrchen, ja, der sitzt da auf der Veranda auf dem Nagel. Und das tut ihm natürlich weh. Und dann fragt der Nachbar, verstehe ich nicht, warum steht denn er nicht auf, setzt sich woanders hin? Naja, so weh tut's ihm nur auch wieder nicht.
Leidensdruck.
Ja, das ist der Leidensdruck. Und wir stöhnen uns oft so durchs Leben. Wir stöhnen über den Alltag, wir stöhnen über den Chef, wir stöhnen über alles Mögliche. Aber wir sagen nicht, naja, so schlimm, dass ich jetzt aufstehe und mich woanders hinsetze, so schlimm ist es auch nicht. Und das war, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass ich den Leidensdruck hatte. Dass ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter, es geht gar nicht. Also ich wünsche keinem solch ein Burnout. Das ist sehr schmerzhaft gewesen. Nicht nur demütigend, sondern auch schmerzhaft. Und der Leidensdruck war so groß, dass ich eben eine Entscheidung getroffen habe. Und das war mit das Wichtigste erstmal, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ich mache das so nicht weiter. Und all die anderen Schritte, die dann danach kommen, die sind ja auch bei jedem anders. Ich kann jetzt von mir erzählen, meine Geschichte erzählen, die sind aber bei jedem anders. Aber ich glaube, diese Entscheidung muss jeder gleich treffen. Diese Entscheidung zu sagen, ich werde ab jetzt etwas unternehmen. So ein Spruch, der hat mich in den letzten 10 Jahren auch begleitet. Sagte mal jemand, wenn du Dinge sehen willst, die du vorher noch nie gesehen hast, musst du Schritte gehen, die du vorher noch nie gegangen bist. So, und das musste ich mir auch sagen, Johannes, wenn du sehen willst, dass du wieder entspannt bist und dass du voller Feuer bist und dass du verantwortungsvoll lebst, dann musst du Schritte gehen. Musst du dich entscheiden, andere Schritte zu gehen. Das war so das Erste. Und dann bin ich eben andere Schritte gegangen.
Genau, dann war der haben sie ihn umgezogen, genau. Beruf gewechselt. Mhm. Sie sind selber jemand, der gern andere inspiriert. Wer hat Sie denn dazu inspiriert? Gab es da auch von außen irgendwie Ermutigung oder eben Inspiration, dass Sie gedacht haben, doch ja, das ist ein Weg für mich und ich mache solche wirklich radikalen Einschnitte in der Hoffnung, dass sich dadurch in meinem Leben Dinge ändern zum Besseren.
Inspiriert haben mich manche Bücher. Also ich lese sehr gerne und daraus ziehe ich viele Inspirationen. Und die sind ja von Menschen geschrieben, die Bücher. Ne? Das heißt, dem nach habe ich eben auch viele Freunde, die mir gute Ratschläge gegeben haben, ne? Die Autoren dieser Bücher. Und ein Buch war zum Beispiel Gott braucht keine Helden. Das hat mir sehr gut getan. Und ich weiß nicht, ob das aus dem Buch kam, aber ich habe eben daraus auch gemerkt, Gott braucht keine Helden und Gott braucht mich nicht. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut getan. Ja? Das hat mich sehr inspiriert zu wissen, Gott braucht mich nicht, er will mich gebrauchen, er will mit mir Beziehung haben, aber er braucht mich nicht, um die Welt zu retten. Mhm. Die ist schon gerettet, ja. Da muss er mich nicht irgendwie noch mit einsetzen. Er will mich gebrauchen, also das ist eine. Was hat mich sonst noch inspiriert? Freunde, gute Freunde natürlich auch, die mir geholfen haben. Und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man Schwierigkeiten hat, dass man sich ein oder zwei gute Freunde sucht.
Ist man denn noch empfänglich für Empfehlungen oder Zuwendung von Freunden, wenn man so im Loch sitzt? Ich frage, weil ich es tatsächlich nicht weiß.
Eine gute Frage. Ist man da empfänglich? War ich da empfänglich? Ich meine, davor ja nicht. Das ist ja das Gefährliche. Mhm. Man denkt immer, ich habe noch genug Kraft. Leute haben schon gesagt, sieht ein bisschen schlecht aus oder so, ne? Aber ich habe nicht reagiert. Es gab Phasen, da war ich nicht empfänglich, das stimmt. Ja. Aber als dann der Leidensdruck so hoch war, musste ich ja was tun. Mhm. Da musste ich ja empfänglich sein.
Sie erzählen eine nette Geschichte, auch im Buch sind viele nette Geschichten, aber dass sie bei einem Familientreffen, nachdem sie ihr Leben geändert hatten, eine ihrer Schwestern gesagt hat, wir werden alle älter, nur der Johannes, der wird immer jünger.
Ja, das hat mir so gut getan.
Also hat man ihnen nach diesen vielen Einschnitten und Veränderungen, die sie tatsächlich aktiv angegangen sind, das tatsächlich auch angesehen. Dem geht's wieder besser, dem Mann.
Doch, glaube ich schon, ja. Also meine Schwester hat es gesagt und andere haben es auch so gesagt oder anders. Ne? Doch, schon. Ich habe über 12 Kilo abgenommen dann auch nach dem Burnout. Also vorher habe ich wirklich einfach auch viel gegessen, weil ich dachte, das brauche ich, um meine Seele zu ernähren. Ja? Das war eben auch ungesund. Ne? Eine gesunde Ernährungsweise. Ich habe also ja vieles umgestellt, meine Ernährung umgestellt. Ich habe viel mehr Sport gemacht, habe eben auf mich geachtet. Und das hat man mir schon angemerkt, ja.
Tipp zum jünger aussehen.
Ja, genau.
Heute arbeiten Sie als Personalentwickler. Das war ja auch eines der Stichworte auf Ihrer Kurzvita. Umreißen Sie ganz kurz, was Sie da machen. Und ich schließe noch die Frage an, denken Sie, da sind Sie jetzt am richtigen Platz? Das ist was, wo es mir gut geht.
Also als Personalentwickler bin ich in einem mittelständischen Unternehmen. Wir haben 85 Mitarbeiter und dort helfe ich eben mit, dass die Azubis erstmal gefunden werden und eben auch eine gute Ausbildung bekommen, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden können und so. Also das heißt, meine Aufgabe hat ganz viel mit dem Personal zu tun, ne? Und mit Entwicklung. Mhm. Daher eben der Begriff Personalentwickler. Und ich sehe da eben meine Aufgabe, weil ich Menschen liebe und weil ich Menschen helfen möchte. Dazu möchte ich aber auch sagen, dass das eine Aufgabe ist. Ich bin noch in anderen Aufgaben eben auch aktiv, die mir eben genauso wichtig sind auch. Ne? Also im Vorstand einer Organisation bin ich und eben auch als Redner oder auch mit meiner Webseite, mit meinem Podcast, dass ich andere inspirieren will. Also das ist nicht nur Personalentwickler, das ist meine Hauptstelle, aber ich mache eben auch noch andere Dinge.
Sie sind ja auch ein Stress- und Burnout-Coach. Mhm. Darüber sprechen wir gleich, denn Sie nutzen Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse eben, um andere zu ermutigen, zu inspirieren, dass das nicht passiert, was mit Ihnen passiert ist. Wie Johannes Schulte das konkret tut, wenn er nicht so gerade wie jetzt im Radio interviewt wird, das erfahren Sie gleich nach der nächsten Musik. Brennspiration für Menschenhelfer. Mehr Brennspiration und Gelassenheit für dein christliches Engagement. Diese Worte fallen einem als erstes ins Auge, wenn man sich auf die Internetseite meines Gastes Johannes Schulte begibt. Das können Sie auch gerne mal tun unter www.johannesschulte.de. In einem durch johannesschulte.de. Da zuckt jetzt bei Journalisten so zunächst so ein bisschen der Rotstift. Brennspiration, nie gehört. Aber ist natürlich auch schnell klar, dass das eine sehr bewusste Wortneuschöpfung von Ihnen ist, Herr Schulte. Was verstehen Sie denn darunter unter einer Brennspiration? Ich kenne nur Brennspiritus.
Ja, ich bin aber auch gemein. Ne? Also ich liebe es ja, irgendwie neue Worte auch mal zu kreieren.
Wie den Storyspeaker.
Genau, wie Storyspeaker auch. Was meine ich mit Brennspiration? Ich glaube, dass zumindest in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Und ich glaube, in fast allen sind diese beiden Personen sozusagen drin. Da ist einmal die Entspannungsheldin, würde ich mal sagen. Ja? Da ist diejenige, die sagt, ich möchte gerne entspannter leben. Ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche Frieden in dieser hektischen Zeit. Ich möchte mal in eine stressfreie Zone kommen. Mhm. Und dieses Gefühl brauchen, diese Sehnsucht, die haben wir alle.
Ja.
Ja? Und wenn man eben dieser Person einen Namen geben würde, würde ich eben sagen, die Entspannungsheldin sozusagen. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite ist aber auch der Menschenhelfer da in uns. Das ist diese Sehnsucht danach, an etwas Größerem beteiligt zu sein, als wir selbst sind. Einen Beitrag zu leisten, ein Segen für andere zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass unser Leben nicht erfüllt ist, wenn wir nur für uns leben, sondern dass wir Erfüllung finden im Geben, im Helfen. Und Brennspiration, damit meine ich eben, dass wir diese beiden Personen sozusagen vereinen, ja, und dass die beiden sich gut vertragen, sich gegenseitig helfen, sich unterstützen, sich ergänzen, dass beide zu Wort kommen, dass beide leben können.
Also das Brennen, das Engagement, das Weitergeben und die Inspiration ist dann die, ja, dass man etwas entspannt oder Ruhe finden kann.
Genau, in der Ruhe finde ich wieder Inspiration.
Ja. Genau. Ich habe eben Ihre Internetpräsenz erwähnt, www.johannesschulte.de, und diese Seite ist ja so Ihr Sprachrohr nach außen zu den Menschen, die Sie mit Ihrer Lebensgeschichte und auch mit Ihren Erfahrungen inspirieren möchten. Wie geschieht das? Wie machen Sie das?
Mit der Internetseite, da habe ich einmal einen Blog und einen Podcast. Das heißt, alle zwei Wochen nehme ich einen Podcast auf, den kann man dann auch abonnieren, nicht nur über die Internetseite, sondern es gibt ja heutzutage auch gute Podcast-Apps für jedes Smartphone, ne? Was ich nur empfehlen kann, auch nicht nur jetzt für meinen Podcast, sondern auch für andere Podcasts, sich da gute Podcasts mal zu abonnieren. Und das mache ich eben, dass ich dann Impulse mitgebe, so 20 Minuten, eine halbe Stunde, um zu inspirieren. Das mache ich eben über den Podcast und über den Blog.
Ich habe mich gefragt beim Hören, ich habe natürlich auch einige angehört, wie die entstehen. Sind das so spontane Ideen, die Sie umsetzen oder planen und entwickeln Sie da wochenlang, was Sie an die Hörer als nächstes weitergeben möchten?
Für mich ist wichtig, dass ich alles, was ich weitergebe, selber gelebt habe beziehungsweise davon überzeugt bin. Also ich bin kein Freund davon, sich ein Thema zu nehmen und dann darüber zu googeln und in die Lexikons zu gucken und in irgendwelche Bücher zu gucken und dann einfach nur Informationen weiterzugeben, sondern das muss aus meinem Herzen kommen. Und deswegen ist eigentlich auch alles, was ich da weitergebe, ist etwas, was ich selber gelebt habe, erlebt habe, was ich durchdacht habe. Also es kommt eigentlich aus meinem Herzen, dass ich so denke, Mensch, das ist jetzt was mich bewegt, dann will ich das weitergeben. Es gibt natürlich auch schon mal Hörerfragen, die sagen, Mensch, Johannes, könntest du da zu diesem Thema was sagen? Ne? Das gibt's auch, aber auch dann sage ich natürlich das, was meiner Geschichte entspricht und meinem Denken entspricht.
Ich habe gerade so gedacht, Sie müssen ein ganz volles Herz haben, wenn Sie da alle 14 Tage wirklich, bis zu einer halben Stunde oder manchmal noch länger Dinge weitergeben. Auch eine Frage, die mich interessiert, wie reagieren die Leute, die das hören? Welche Feedbacks bekommen Sie auf Ihre Blogbeiträge und die Podcasts?
Wie reagieren Menschen, also diejenigen, die mir schreiben? Es gibt sicherlich welche, die sagen, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, Johannes. Ja. Aber die nehmen sich dann auch meistens nicht die Mühe, mir zu schreiben.
Ja.
Aber die anderen, die sagen, Mensch, das hat mich inspiriert, das hat mir weitergeholfen, die schreiben dann schon mal eine E-Mail. Und das tut gut. Ja. Mhm. Und sie sagen, das hat mir weitergeholfen in meinem eigenen Leben. Das hat mich inspiriert, das hat mir Mut gemacht.
Kommen da manchmal auch Anfragen zu Ihrem Glauben, zu Ihrer Beziehung zu Jesus? Ist das auch ein Thema für Menschen, die sich vielleicht einfach mehr Gelassenheit wünschen oder mehr Ruhe, die dann über ihre Seite auf den Glauben stoßen und sagen, Mensch, Herr, da ist ja noch mehr dahinter, was der mir erzählt.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil auch ich ja in einer Geschichte bin. Ne? Wir haben das jetzt schon öfters gesagt. Und meine Geschichte verändert sich ja auch. Das kann ich an der Stelle sagen. Der Podcast und auch die Webseite und auch das Buch, das ich geschrieben habe, das habe ich bewusst geschrieben, sodass Menschen, die nichts mit dem Glauben, mit Kirche, mit irgendwas zu tun haben, es lesen können und viel daraus ziehen können. Mhm. Das heißt, ich habe meinen Glauben erwähnt, ich habe Gott erwähnt, aber ich habe nicht wirklich ganz viel von dem, was in meinem Herzen brennt, weitergegeben. Und auch nicht in den Podcast, sondern da ging es eher um praktische, ganz praktische Dinge. Jetzt habe ich eine Auszeit momentan. Ich habe in meinem letzten Podcast gesagt, ich mache eine Auszeit, ich gucke mal, was kommt als nächstes. Und in dieser Auszeit bin ich noch. Vielleicht geht das noch bis Oktober, vielleicht Anfang November, ich weiß es nicht. Aber in dieser Auszeit merke ich eben, dass ich noch mehr von dem weitergeben will, wovon mein Herz voll ist. Mhm. Und das ist eben ganz klar meine Beziehung zu Jesus Christus. Das ist einfach, da ziehe ich so viel raus. Darf ich einen Satz mal erwähnen, den ich jetzt vor kurzem gelesen habe? Der hat mir so viel gegeben. Der geht so. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, da liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Und das hat mir so gut getan. Und ich habe gemerkt, Johannes, das ist eigentlich das, was dir am meisten Ruhe gibt. Das ist das, was dich am meisten entspannt. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Stress- und Burnout-Berater. Ja. Ich gebe Tipps weiter, wie man sich entspannt. Das ist alles gut. Aber wenn ich das ohne Jesus Christus mache, dann ist das noch nicht mal halb so gut, noch nicht mal ein Viertel. Deswegen bin ich davon überzeugt, wenn ich echt zur Ruhe kommen will, wenn ich wirklich inneren Frieden haben will, wenn ich wirklich stressfrei leben will, dann geht das nur mit Jesus Christus. Davon bin ich so überzeugt, dass ich mir sage, das will ich eben auch in Zukunft noch mehr in den Podcast mit reinbringen.
Ist gerade vielleicht so eine Umbruchssituation.
Es ist gerade eine Umbruchssituation, wo ich sage, ja, ich möchte dann noch authentischer sein, ja? Noch mehr das, was mich ausmacht.
Ich habe mir gerade so überlegt, diese Beziehung zu pflegen zu Jesus, das braucht natürlich auch Zeit. Ihr ehrenamtliches Engagement braucht Zeit, die Podcasts zu machen, die Blogs zu schreiben, wobei sich das ja entspricht. Wie finden Sie die Zeit für all das? Ist das jetzt so, dass Ihre Familie wieder sagt, oh, der Papa oder mein Mann, der macht viel anderes, der nimmt sich jetzt tolle Zeit für Gott und was ist mit uns? Oder ist das jetzt, läuft das zusammen?
Ja, also die Frage muss ich mir öfter stellen, um immer wieder zu sehen, bin ich noch auf der sicheren Seite. Ja? Ich frage meine Töchter zum Beispiel öfters mal, weißt du, dass Papa dich liebt? Und woran merkst du das? Mhm. Und sie sagen eigentlich fast immer, wir merken das daran, dass du so viel Zeit für uns hast. Mhm. Und das will ich eben auch weiterhin machen. Und wir haben viel Zeit als Familie. Wir haben wirklich sehr viel Zeit als Familie. Ich mit meiner Frau, mit den Kindern. Ich arbeite im Homeoffice die meiste Zeit. Das ist schon mal eine große Hilfe. Mhm. Aber auch so finde ich die Zeit, indem ich eben radikal andere Dinge streiche. Mhm. Wir finden immer Zeit für das Wesentliche, wenn wir das Unwesentliche wirklich streichen. Ich weiß noch, am Anfang war es so, dass ich von meiner Frau das lernen musste, dass wir mal das Telefon ausschalten. Und ich dachte, was ist denn, wenn jetzt jemand anruft, der wirklich Hilfe braucht und uns nicht erreicht? Das war für mich sehr schwer. Jetzt haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir schon seit Jahren gar kein Telefon mehr haben, weil wir so oft ausgestellt haben, man kann uns übers Mobiltelefon erreichen und das reicht völlig aus. Ja. Und ich merke, die Welt ist nicht untergegangen, nur dadurch, dass wir nicht erreichbar sind. Und so haben wir eben viele Dinge einfach gestrichen, dass wir manche Dinge einfach nicht tun.
Sehr spannend. Welche Themen Johannes Schulte aktuell unter den Nägeln brennen, das verrät er uns gleich in der zweiten Stunde Kalando. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Ich freue mich darauf und hoffe, dass Sie dann auch noch mit dabei sind. Johannes Schulte und ich sind es auf jeden Fall. Ich sage nochmal die Homepage meines Gastes, auf der Sie sich ein wenig umschauen können, wenn Sie mögen. www.johannesschulte.de www.johannesschulte.de. Bis gleich also. In die eigene Persönlichkeit zu investieren, ist das Klügste, Beste und Wichtigste, was wir tun können. Das sagt Buchautor, Personalentwickler, Storyspeaker und Jesus-Nachfolger Johannes Schulte. Er ist heute zu Gast in Kalando und verrät uns, wie man eine starke Persönlichkeit mit Profil wird. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Kalando, sagt Sigrid Offermann. Wir befinden uns ständig in einem Veränderungsprozess. Du wirst entweder wachsen oder schrumpfen, entweder stärker oder schwächer werden. Deine Persönlichkeit wird an Glanz und Charakter gewinnen oder verlieren. Diese Persönlichkeit hat ein entscheidendes Mitbestimmungsrecht auf die Qualität deines Lebens und deiner Geschichte. Das war wieder ein Zitat, und zwar aus dem Buch Beine hoch und los, stärker und entspannter leben, statt auszubrennen, vom ausgebildeten Stress- und Burnout-Coach Johannes Schulte, der heute bei mir zu Gast ist. Jo, die Ausbildung einer starken und auch profilierten Persönlichkeit, das ist schon so auch ein vorherrschendes Thema in Ihrem Buch, Herr Schulte. Und um die Bedeutung der Persönlichkeit eines Menschen auf die Schliche zu kommen, dachte ich, müssen wir die Begriffe vielleicht erstmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was verstehen Sie unter einer Persönlichkeit? Was macht eine Persönlichkeit aus?
Eine Persönlichkeit hat ja verschiedene Aspekte, die zusammen eben eine Persönlichkeit ausmachen. Das ist einmal der Charakter, den ich verändern kann übrigens. Mhm. Und dann sind das eben auch Persönlichkeitsmerkmale, die ich nicht verändern kann, die ich einfach nur akzeptieren darf. Ja, ich bin von Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen und ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, ich möchte aber so sein wie Mr. X oder Frau Y. Ja, das hilft mir nicht. Ich denke da an die Geschichte von dem kleinen Eichhörnchen, das die Gänse beobachtet. Und die Gänse, die sind auf dem Wasser und die schwimmen so schön. Und das Eichhörnchen möchte auch schwimmen lernen und holt sich dann Bücher. In der Geschichte kann das Eichhörnchen lesen, ja. Holt sich dann Bücher und lernt. Und dann lernt es auch in Erfolgsbüchern, dass man einfach dranbleiben muss, ja, an sich glauben muss. Und es versucht es auch, aber es klappt einfach nicht. Es lernt nicht richtig schwimmen. Also zumindest nicht so wie die Gänse, ja. Und so ist das bei uns ja auch oft, ja, dass wir meinen, wir müssten irgendwie so werden wie andere und wir tun uns da keinen Gefallen. Mhm. Und Persönlichkeit heißt für mich, dass ich selbstbewusst lebe. Das heißt, ich bin mir bewusst, wer ich selbst bin, was ich kann, was wichtig ist, welche Rolle ich spiele, womit ich mich identifiziere. Also, dass ich mir dessen bewusst bin.
Und Teile daran kann man verändern, darauf hat man Einfluss und andere Teile nicht, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
Genau.
Sie haben da im wahrsten Sinn des Wortes so eine kleine Trickkiste, auf die Sie zurückgreifen können. Mit der Abkürzung Trick benennen Sie 5 Faktoren, die eine Persönlichkeit ausmachen. Und ich dachte, wir können das ja mal miteinander so überlegen, weil ich das spannend finde, das auch so zu differenzieren. Zum Beispiel, was unterscheidet den Charakter von der Identität zum Beispiel? Fangen wir aber mal vorne an. Wofür steht denn das T?
Das T steht dafür, wer will ich sein, wenn ich kurz vor dem Tod stehe. Also ganz bewusst mal den Tod mit reinnehmen in die Geschichte, denn das Ende ist ja der Tod. Obwohl, wenn wir an Gott glauben, ist es ja nicht das Ende. Ja? Mhm. Aber dieser Geschichte hier ist erstmal ein Ende gesetzt. So, und dass ich mir überlege, wer möchte ich sein, wenn ich alt bin, wenn ich kurz vor dem Tod stehe. Agatha Christie, die hat mal gesagt, wenn du mit 70 Jahren eine reizende alte Dame sein möchtest, musst du mit 17 Jahren damit anfangen. Mhm. Ja, wenn du mit 70 so sein möchtest, musst du mit 17 damit anfangen. Und so hilft es mir, zu überlegen, wer möchte ich sein? Weil wir in der heutigen Zeit, ja, geht es so sehr darum, was hast du und was kannst du? Mhm. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wer wir bei dem Allen werden. Zu wem werden wir? Mhm. Und dass ich mir da Gedanken mache, zu wem möchte ich werden? Wer möchte ich sein, wenn ich alt bin?
Ein reizender alter Herr.
Ein reizender alter Herr.
Ich glaube, Sie möchten noch mehr sein. Ja. Sie regen ja an, dass jeder für sich diese Frage auch beantworten sollte. Was hat sich in der Welt um mich herum verändert, weil ich da war? Das habe ich gelesen und dachte so, wow, das ist schon eine mächtig große Frage. Kann man die beantworten? So jetzt zum Beispiel wie ich in der, die Lebensmitte ist schon deutlich überschritten.
Auf jeden Fall. Wir können das ja in jedem Alter, in jedem Lebensabschnitt können wir uns diese Frage immer wieder stellen. Auch die Frage eben, was haben andere davon, dass es mich gibt? Ne? Mhm. Was haben andere davon, dass es mich gibt? Das hört sich erstmal so an, dass ich im Mittelpunkt stehe, ne? Also dass es mich gibt. Mhm. Aber ich glaube, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn ich die Frage stelle, dann überlege ich ja, wie kann ich anderen helfen? Genau, was haben die davon, dass es mich gibt? Mhm. Wie kann ich anderen eine Hilfe sein? Wie kann ich einen Beitrag leisten? Und dann komme ich von mir weg und helfe anderen.
Mhm. Wofür bin ich da? Das Interessante ist, dass T nicht nur für Tod steht, sondern auch für Triumph.
Ja, genau, das auch.
Das möchten wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Was meinen Sie mit dem Triumph?
Was meine ich mit dem Triumph? Was kann ich tun, damit meine Geschichte ein echter Triumph wird, damit ich feiern kann. Eben am Ende, vor dem Tod, aber eben auch kleine Erfolge feiern. Ja? Mhm. Dass wir uns immer wieder fragen, was kann ich tun, damit das Leben triumphal ist, dass ich als Persönlichkeit eben auch Triumphe feiern kann, dass ich auf das Positive achte.
Mhm. Da, mal ein Beispiel. Gibt es Kleinigkeiten im Leben, wo Sie sagen, hier, ich feiere kleine Triumphe hier und gönne das auch und koste das aus und nehme das auch wahr?
Wenn ich etwas erreicht habe, wenn ich ein kleines Ziel erreicht habe, wenn ich mir sage, zum Beispiel habe ich vor ein paar Monaten habe ich mal 12 Tage am Stück gefastet, dass ich gesagt habe, ich will das einfach mal ausprobieren, mal wirklich heilfasten, einfach mal wirklich eine lange Zeit nicht zu machen, also nicht zu essen und das hinterher auch zu feiern, mich daran zu freuen, zu sagen, das war ein kleiner Sieg, da freue ich mich drüber.
Mhm. Das ist total cool. Wir hangeln uns ein bisschen weiter an dem Trick entlang. Wofür steht denn der zweite Buchstabe R?
R steht für die verschiedenen Rollen, die wir einnehmen. Ich bin ja als Johannes bin ich ja in verschiedenen Rollen. Ja, wenn ich auf der Arbeit bin, dann bin ich der Personalentwickler. Zu Hause bin ich der Ehemann, ich bin aber auch der Vater. Bei Freunden bin ich der Freund. Und dass ich mir ganz bewusst überlege, wer möchte ich in diesen Rollen auch wirklich sein? Wie möchte ich ein guter Freund sein? Wie möchte ich ein guter Personalentwickler sein? Wie soll der aussehen? Das ist ja bei Filmen auch, dass man sich überlegt, man will einen guten Film drehen, also braucht man Charaktere, die spielen ihre Rolle. Und ein guter Film ist dann ein guter Film, wenn die Charaktere eine gute Rolle spielen, wenn sie ihre Rolle gut spielen. Ja? Mhm. Und sie müssen sich ja damit identifizieren und sagen, okay, das bin ich und das will ich jetzt auch spielen. Und so überlege ich mir eben auch, welche Rollen habe ich und wie möchte ich sie, hört sich jetzt negativ an, ich möchte das im positiven Sinne aber meinen, wie möchte ich diese Rollen spielen? Mhm. Wie möchte ich ganz bewusst ein guter Vater sein? Und wenn man das filmen würde und es wäre ein richtig guter Film ja, und ich wäre die Hauptperson in dem Film, wo es um Vatersein da geht, wie müsste diese Hauptrolle sein? Mhm. Ja, dass ich mir einfach mal Gedanken mache.
Ausgefüllt werden. Sie haben das gerade schon erwähnt, das hört sich ein bisschen negativ an. Ich möchte auch mal kritisch nachfragen. Man kann den Begriff Rolle tatsächlich ja auch negativ verstehen. Ich glaube, die meisten von uns haben vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die eine Rolle gespielt haben, in der sie aber nicht authentisch waren. Insofern finde ich den Begriff Rolle auch ein bisschen gefährlich.
Ja, und deswegen ist auch wichtig, dass man den Trick als Ganzes sieht, ne? Und nicht nur die Rolle. Die Rolle an sich nur, das wäre tatsächlich auch gefährlich und könnte man missverstehen. Deswegen muss man es im Ganzen sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich denke an manche Grundschullehrerinnen. Ja, da muss ich jetzt so gerade dran denken. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann fallen manche immer wieder in ihre Rolle als Lehrerin zurück und reden mit mir als 45-Jährigen so wie mit einem kleinen Kind, weil sie nicht aus ihrer Rolle gekommen sind. Es wäre ja nicht unauthentisch, wenn sie jetzt einfach mal vergessen, dass sie Lehrerin sind und einfach mit mir als Mensch reden, ja? Wenn wir auf einer Feier sind zum Beispiel. Und das meine ich eben auch damit, dass ich ganz bewusst überlege, ich möchte natürlich authentisch bleiben, ganz klar. Aber trotzdem mir bewusst sein, ich bin authentisch, ja, aber doch in jeder Situation auch wieder etwas anders. Ich rede mit meinem Freund anders als mit meinen Kindern. Ja. Und das ist in Ordnung so, das ist wichtig so.
Finde ich gut. Danke für die Klärung. Der nächste Buchstabe aus der Trickkiste meines Gastes Johannes Schulte ist das I. Das steht für Identität. Was man daraus für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit lernen kann, das erfahren Sie gleich. Mit meinem Gast Johannes Schulte spreche ich heute über die Faktoren im Leben, die einen stark und stabil machen und zu einer reifen Persönlichkeit wachsen lassen. Das Ganze ist aber kein Selbstzweck. Mit seinem Internetblog und seinen Podcasts will Johannes Schulte besonders diejenigen erreichen und unterstützen, die sich für andere engagieren. Aktive Menschenhelfer nennt er sie. Wen genau haben Sie da im Blick, Herr Schulte? Was ist für Sie so ein aktiver Menschenhelfer?
Ich sehe da Menschen vor mir, die gerne helfen, die sich gerne einsetzen, die unwahrscheinlich aktiv sind Ob in der Kirche oder in einer neuen Non-Profit-Organisation oder einfach nur beim Nachbarn auch. Aber es gibt eben so Menschen, die denken oft an andere, die möchten Beitrag leisten. Und für die Menschen möchte ich gerne Inspiration weitergeben, dass sie eben das auch weitermachen, aber nicht ausbrennen dabei.
Sind das auch die, die ein bisschen mehr in der Gefahr stehen, tatsächlich auszubrennen oder in Burnout
Richtig,
zu rennen?
Genau. Das sind diejenigen, die in der Gefahr stehen. Ja. Die schon auf der Couch sitzen die ganze Zeit. Ja, also denen muss man nicht sagen, wie man nicht ausbrennt. Ne?
Ja. Es gibt ja Leute, die heben immer den Finger, wenn es noch gilt. Wer backt noch die restlichen Kuchen? Wer macht die Kinderbetreuung beim Gemeindefest? Und wer bringt die Blumen und hängt die Girlanden auf? Dann sagen die jedes Mal ja.
Ja, ja. Genau. Die haben eine Lust daran, anderen die Probleme wegzunehmen, um sie selbst zu lösen, sozusagen. Ne?
Kann aber auch so ein bisschen sein, dass man das macht, um sich selbst bestätigt zu fühlen.
Unbedingt. Also das merke ich bei mir ja auch. Also ich bin ja auch, würde man auch sagen, dass ich ein aktiver Menschenhelfer bin. Und ich merke ja auch jetzt in der Reflexion, dass ich vieles tue, nicht unbedingt für den Herrn, sagt man so, für Gott, ja, für den Herrn, sondern eher für den Herrn Schulte. Ja, das ist ja mein Nachname. Ne? Ich mache das für den Herrn Schulte. Natürlich, auch vor meinem Burnout, dass ich vieles gemacht habe, um, das hört sich schlimm an, ja, aber wirklich, um mir einen Namen zu machen, um irgendwie auch in der christlichen Branche, ja, auch Erfolg zu haben. Furchtbar, auf Kosten anderer, indem ich die Probleme anderer löse, und das war gar nicht meine Aufgabe. Nein, deswegen glaube ich schon, dass wenn wir ausgebrannt sind, auch gerade als aktive Menschenhelfer, dass das nicht von Gott kommt. Er möchte nicht, dass wir ausbrennen. Und er gibt uns nie zu viele Aufgaben. Das ist, weil wir die wollen, aus Gründen, die nicht gesund sind.
Mir fällt gerade dieser Vers ein, dass Gott uns schon eine Last auflegt, aber hilft uns auch.
Er hilft uns, genau.
Und das Joch ist nie schwerer als das, was wir tragen können.
Ja.
Also wenn man da so rein gerät, dann kann man sich eigentlich sicher sein, das ist jetzt nicht von Gott, das will er nicht für mich. Wir sprachen vorher über die Faktoren, die eine Persönlichkeit ausmachen, und Sie haben sich diese fünf Dinge anhand des Wortes Trick so hergeleitet. Über die ersten beiden Buchstaben T und R haben wir bereits gesprochen. Kommen wir zum I, habe ich vorher gesagt, steht für Identität. Das finde ich ist ein ganz spannendes Thema. Woraus setzt sich denn die Identität eines Menschen zusammen? Also das auch in Abgrenzung zu Charakter, worüber wir gleich sprechen. Also ein Laie wie ich kann das kaum unterscheiden, glaube ich.
Ist auch ein ganz spannendes Thema. Da gibt es ja viele Bücher, die man jetzt heranziehen könnte zu dem Thema. Ne? Und auch verschiedene Sichtweisen. Ich will dazu ja auch betonen, dass dieser Trick kein wissenschaftliche Ausarbeitung ist, ja, sozusagen, sondern das ist für mich meine logische Zusammensetzung der Komponenten, die wichtig sind für mein Ich. Ja? So. Und mit Identifizierung hier, womit identifiziere ich mich? Was meine ich damit? Ich leite das her vom Personalausweis. Das ist ein Beispiel.
Die ID,
ne?
Genau.
Die ID. Das ist ja im Englischen, sagt man auch, die ID-Card. Ja? Die Identity-Card. So, und auf der Identity-Card steht drauf, hier zum Beispiel, Johannes Schulte hat grün-graue Augen, ist so groß und so weiter. Das macht mich aus. Und Identität ist eben das, was mich ausmacht. Was meine Persönlichkeit ausmacht. Und hier fällt alles drunter, was mich ausmacht, was ich nicht verändern kann.
Mhm.
Ja, also ich kann eben meine Augenfarbe nicht verändern. Ich kann zwar irgendwelche Kontaktlinsen nehmen, ja, aber nicht wirklich. Und die Größe, da kann ich auch nicht viel dran machen.
Fingerabdruck.
Ja, Fingerabdruck, Stimme? Genau, die Stimme. Da kann man nichts dran machen.
Nee.
Und all das, womit ich mich identifiziere. Und dazu kommen auch noch Themen, die eben auch Teil meiner Geschichte sind, die ich auch nicht ausradieren kann. Mhm. Ist also nicht nur meine DNA, sondern zum Beispiel auch, dass ich aus einer Großfamilie komme. Mhm. Das gehört dazu. Mhm. Dass ich in einer multikulturellen Familie jetzt lebe, dass wir multikulturell leben, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das brauche ich eben auch, dass ich das auf dem Schirm habe, damit ich weiß, wie ich dann Entscheidungen treffen kann, wenn ich mir dessen bewusst bin. Ne? Wer bin ich? Ja, ich bin jemand, der multikulturell lebt. Also das sind alles Dinge, die zur Identität gehören für mich. Und natürlich auch ganz wichtig, meine Identität in Gott. Mhm. Dass ich weiß, wer bin ich überhaupt? Mhm. Wie sieht Gott mich denn?
Ja.
Ja, er spricht ja auch bestimmte Dinge über mich aus. Er sagt nicht nur, Johannes ist derjenige, der in Düsseldorf wohnt und 1,72 groß ist, sondern er sagt zum Beispiel, das ist mein geliebter Sohn, mein Kind, das ich gerettet habe. Ne?
Ja, ja.
Er sagt bestimmte Dinge über mich aus. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann hat das unwahrscheinliche Auswirkungen auf mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Verhalten.
Das ist eine ganz andere Dimension, die geistliche Dimension in diesem Identitätsverständnis. Mhm. Wer bin ich in Christus? Mhm. Was ist meine Identität? In Abgrenzung dazu, das C, was jetzt kommt, habe ich vorher schon angesprochen, für den Charakter steht das. Auch das ist eben schwer zu verstehen, auch in Abgrenzung zum Begriff der Identität, habe ich schon gesagt, für Laien wie mich ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Was ist der Charakter? Wodurch entwickelt sich der Charakter eines Menschen? Und ich hänge sogar noch eine Frage dran. Kann ich das irgendwie aktiv beeinflussen, was ich für einen Charakter habe? Mhm. Anders als jetzt Größe, Augenfarbe, Herkunft und so weiter.
Also das ist schon mal das Wichtige, wirklich zu sehen, dass man Charakter verändern kann. Also der Charakter entwickelt sich. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Dingen, die wir besprochen haben. Ne? Charakter, wenn man mal die Wortherkunft nimmt, dann kommt das auch von Stempel, ein Stempel aufdrücken. Ja? Die damaligen Stempel waren eben Charaktere sozusagen. Ja? Das heißt, das hat ein bestimmtes Profil. Dieser Stempel hat ein Profil. Und mit diesem Charakter kann ich jemandem eben auch einen Stempel aufdrücken, sozusagen ein Profil, aber nicht nur das, sondern dieses Profil hat sich ja auch entwickelt, wieder durch ein anderes Profil, das man einem aufdrückt. Und wenn wir das einfach mal durchdenken, dann heißt das eben, das, was mich prägt, formt mich in einen ganz bestimmten Stempel. Und dieser Stempel wird eben immer mehr umgeformt durch das, was mich prägt. Es gibt einen ganz bekannten Satz oder ein Sprichwort, man sagt, es kommt aus China. Ist auch egal, wo das herkommt, aber das geht eben folgendermaßen. Achte auf deine Gedanken, denn daraus entstehen Worte. Achte auf deine Worte, denn daraus entstehen Taten. Achte auf deine Taten, denn daraus entsteht dein Charakter. So, ja. Und der Charakter, der ändert sich eben entsprechend dem, was ich denke, was ich sage, was ich tue.
Wenn das Denken ist ja auch beteiligt, dann muss ich ja auch darauf achten, womit ich mein Denken füttere, womit ich mich nähre, was ich mir anschaue, was ich lese, womit ich mich umgebe. Mhm. Und das prägt den Charakter.
Ja.
So ist das gemeint.
Genau.
Ich habe es verstanden, Herr Schulte. Sie haben das wunderbar erklärt.
Dankeschön.
Bleibt uns noch das K, das im Wort Trick an letzter Stelle steht, und zwar für das Wort Kompetenz. Und das ist ein ganz weites Feld. Und deshalb gönnen wir uns noch etwas Musik, bevor wir uns den Kompetenzen zuwenden. Wenn Sie zum Arzt müssen oder zum Anwalt, dann hoffen Sie wahrscheinlich, dass die Person, bei der Sie landen, kompetent ist. Selbst wenn Sie nur zum Friseur gehen, ist Ihnen vermutlich wohler, wenn Sie wissen, dass die Person, die da in Ihren Haaren herumschnübbelt, kompetent ist. Und ich denke so, wir erwarten eigentlich alle, dass die Leute, deren Dienste wir in Anspruch nehmen, wissen, was sie tun und dass sie das auch gut können. Kompetenz ist also sehr wichtig und das erfährt man auch, wenn man das Buch meines Gastes Johannes Schulte liest. Beine hoch und los heißt es und darin schildert er ausführlich 5 Faktoren, die notwendig sind, zu einer starken und gesunden Persönlichkeit heranzureifen. Und einer dieser Faktoren ist eben nun die Kompetenz. Was hat denn meine Kompetenz, Herr Schulte, mit meiner Persönlichkeit zu tun?
Vielleicht die allerkürzeste Geschichte, die ich so sehr liebe, ja? Von dem Vogel, der sagt, ich will ihn vor dem Ertrinken retten, sagte sich der Vogel und er schnappte sich den Fisch und legte ihn über einen Ast. Wie dumm vom Vogel, ne? Der hat wohl einen Vogel, oder? Und so sind wir Menschen ja auch oft, dass wir vergleichen und dass wir meinen, was ich brauche, braucht auch der andere. Und was ich nicht kann, kann der andere auch nicht. Der Vogel dachte, der Fisch kann nicht schwimmen, ne? Mhm. Aber konnte er ja. Und so haben wir ja auch unterschiedliche Kompetenzen. Ich glaube, dass Gott uns unterschiedlich geschaffen hat. Jede Person ist so einzigartig und hat eben auch unterschiedliche Fähigkeiten mitbekommen. Und wenn ich diese Fähigkeiten entdecke und sie nutze, dann bin ich in meinem Element. Mhm. So wie der Vogel, der ist an der Luft in seinem Element. Ne? Mhm. Und er denkt, alle müssten in der Luft fliegen. Nein, der Fisch ist im Wasser in seinem Element. Und ich bin eben auch in anderen Arbeitsbereichen in meinem Element. Mhm. Und in anderen Arbeitsbereichen bin ich nicht in meinem Element. Das kann ich mal für eine Zeit machen, aber dann kriege ich wirklich Luftnot. Mhm. Dann muss ich wieder ins Wasser. Mhm. Ja? Oder der Vogel muss wieder an die Luft. Mhm. Und so sind Kompetenzen, meine ich, schon wichtig, dass ich mich damit beschäftige und mir Gedanken mache, was kann ich und was kann ich nicht.
Ja. Ist das ein guter Gradmesser, eben zu überlegen, wo fühle ich mich wohl? Wo komme ich, schönes Wort auch immer, so in Flow und habe Freude dran, dass ich dann wirklich in meiner Kompetenz bin?
Es gibt manche Dinge, die können wir tun, das macht uns keine Freude.
Ja.
Da sind wir trotzdem kompetent, das mhm. gibt es. Mhm. Aber da, wo wir wirklich aufblühen und wo wir auch wirklich gute Leistungen bringen, obwohl wir in den anderen Bereichen auch gute Leistungen bringen können, aber da, wo wir wirklich aufblühen, das sind die Dinge, die wir gut können und die wir gerne machen.
Ah, okay.
Mhm. Die wir gerne machen.
Mhm. Ich muss sofort ans Putzen denken. Ich mag überhaupt nicht putzen, aber ich bin kompetent.
Ja.
Die Einzige in der Familie, die da kompetent ist. Aber ich mache es überhaupt nicht gerne.
Die anderen sind bestimmt auch kompetent. Die verheimlichen das nur.
Genau,
ne?
Die geben es nicht so.
Die sagen, ich kann es nicht.
Bei Kompetenz, ich habe das ja vorher auch anklingen lassen, da denkt man ja oft auch im Beruf, jemand ist kompetent in seinem Fach oder in dem, was er tut. Ich war jetzt am Samstag auf einer Hochzeit, da haben die Freunde des Bräutigams ein Lied gesungen und haben gedichtet, sag mir bitte den Beruf, für den der liebe Gott mich schuf. Der junge Mann hat schon beruflich einiges ausprobiert und war irgendwie, war so für ihn nicht das Richtige dabei. Wie könnte zum Beispiel er jetzt herausfinden, was für ihn geeignet ist, wo er in seiner Kompetenz läuft, um das auch in seinem Beruf umzusetzen?
Ich würde vorschlagen, sich erstmal Gedanken zu machen, wie ist meine Geschichte bis jetzt verlaufen? Dass ich zurückgucke und mal sehe, was hat mir denn im Laufe des Lebens Spaß gemacht? Was fiel mir schwer?
Mhm.
Was haben andere über mich gesagt? Oft ist es ja so, dass wir denken, wir wären nicht kompetent.
Mhm.
Wir machen es eigentlich gerne, aber wir trauen uns nicht.
Vielleicht, weil es immer einen gab, der es noch besser kann.
Genau, es gibt immer einen, der es noch besser kann und der auch sofort Ja schreit, wenn es darum geht. Ne? Und dann sagen wir, na okay, dann machen wir es lieber nicht.
Mhm.
Aber da mal genauer hinzugucken, das ist das eine, ja? Mal in die Vergangenheit zu gucken. Und das andere ist, was ich auch sehr gerne mag, ist aus seiner eigenen Komfortzone raus. Denn nur dann kann ich erstmal erfahren, ob ich überhaupt in irgendetwas kompetent bin.
Mhm.
Als Beispiel, wenn einer nicht weiß, ob er kompetent darin sein könnte, vor anderen zu reden, zum Beispiel, muss er es ja erstmal ausprobiert haben.
Ja.
Und dann vielleicht ein zweites und ein drittes Mal. Und erst dann kann man sagen, ja, du hast da Potenzial zu. Und dann kannst du es ausbauen.
Mhm.
Oder man merkt, nee, das ist wirklich nicht meine Sache. Wirklich nicht. Auch nach dem dritten, vierten, fünften Mal nicht. Aber man muss es auch mal ausprobieren.
Erinnert mich jetzt an den Satz, den Sie ganz zu Beginn der Sendung gesagt haben, wenn ich Dinge sehen will, die ich nie gesehen habe, muss ich Schritte gehen, die ich nie gegangen bin.
Richtig, ja.
Also
ja.
Raus aus dem, was bequem ist.
Ja.
Was würden Sie denn jemandem raten, der eben noch nicht so recht weiß, wo seine Konsequenzen, nicht, Kompetenzen liegen? Was würden Sie jemanden raten, der eigentlich weiß, was er kann und möchte und wo er kompetent ist, der aber in einen Beruf gelandet ist, wo das nicht so richtig zum Tragen kommt, wo er das nicht wirklich einsetzen kann und auch vielleicht gar nicht besonders glücklich ist? Das ist auch so ein Ding, der muss raus aus der Komfortzone oder muss er das einfach aushalten?
Der muss raus aus seiner Komfortzone und er kann es ja nebenbei machen. Wir müssen ja nicht schwarz-weiß denken,
ne,
dass wir sagen, okay, der Beruf, der füllt mich nicht ganz aus, also muss ich den Beruf wechseln. Das geht manchmal ja auch gar nicht.
Mhm.
Wir müssen uns um unsere Familie kümmern. Wir haben Verantwortung. Ja? Wir können nicht einfach sagen, jetzt mache ich nichts mehr und ich probiere mich jetzt erstmal 3 Jahre aus.
Mhm.
Das geht nicht. Aber ich kann das ja nebenbei machen, dass ich sage, der Beruf ist mein Hauptstandbein, aber jetzt probiere ich mal einfach etwas aus. Ich setze mich in der Kirchengemeinde ein oder in einer Organisation oder ich versuche selbst mal irgendetwas anzufangen und guck mal, was daraus entsteht.
Mhm.
Einfach ausprobieren, aber eben nicht mit einem großen Risiko, sondern man sagt heute so schön als Sidepreneur, ja, heißt das, das ist als ein Nebengewerbe sozusagen, dass man einfach mit einem zweiten Bein so ein bisschen spielt, so ein Spielbein hat. Ja?
Standbein, Spielbein.
Standbein und Spielbein, genau.
Und wenn man mit Gott unterwegs ist im Leben, dann ist es ja auch, glaube ich, eine gute Idee zu fragen, was er vielleicht vorhat, was er da noch so für Ideen hätte.
Unbedingt, unbedingt. Sehen Sie, das geht mir so oft, dass ich das dann wieder aus den Augen verliere, weil ich denke, Mensch, ich habe hier eine Ausbildung gemacht und es gibt ja gute Bücher dazu, wie kann man irgendwie seine Kompetenzen entdecken, ja? Und dann vergesse, dass Gott doch derjenige ist, der uns kompetent gemacht hat. Mhm. Der weiß ja, was ich kann. Der weiß ja, wozu er mich geschaffen hat. Deswegen, ja, finde ich sehr gut und sehr wichtig, wirklich zu fragen und sagen, Gott, was hast du für mich vorgesehen? Wo willst du mich einsetzen? Also nicht einfach nur blind alles ausprobieren, ja, sondern wirklich ihn zu fragen. Ja. Mhm. Und diese Kombination finde ich gesund.
Schöne Kombi. Jetzt haben wir ja alle Buchstaben irgendwie durchgearbeitet, aus ihrer Trickkiste zu einer reichen, starken Persönlichkeit. Können wir es vielleicht gerade noch mal im Schnelldurchlauf hören, bitte?
Also, der Trick besteht darin, dass ich einmal den Tod positiv vor Augen habe und sage, ich möchte auf der Strecke dahin immer wieder Triumphe feiern. Mhm. Ja. Dann das R steht dafür, ich habe verschiedene Rollen, die möchte ich einnehmen. Ja, dass ich mir bewusst bin meiner verschiedenen Rollen. Mhm. Das I steht für meine Identity Card, für meine Identität. Wer bin ich? Wer bin ich auch in Christus? Mhm. Ja, was macht mich aus? Das C steht für den Charakter, dass ich meinen Charakter forme. Da kann ich dran arbeiten, durch mein Denken, durch mein Verhalten, durch mein Reden, dass ich mich selbst forme und formen lasse. Und das K eben für die Kompetenz, dass ich an der Kompetenz arbeiten kann und die eben auch entwickeln kann.
Aber das darf man jetzt nicht so verbissen tun, dass man dann in einen Burnout rennt.
Genau.
Denkt, was muss ich jetzt alles machen? Nein, nein. Ich muss eine gute Persönlichkeit werden.
Genau. Deswegen überhaupt auch das Buch, ne? Und die Impulse, die ich gebe, sollen immer so verstanden werden, dass man sich auch mal nur einen Impuls raussucht. Mhm. Und jetzt nicht sagt, oh, jetzt muss ich aber alles genau definieren und muss überlegen und muss genau wissen, welche Rollen ich spiele und so. Es hilft einfach nur mal, reflektierter durchs Leben zu gehen. Darum geht es eigentlich, dass wir einfach reflektierter durchs Leben gehen. Mhm.
Und manchmal, wie Sie sagen, ist es ein Punkt, an dem man gerade sowieso steht und denkt, hier könnte man so ein bisschen eine Stellschraube verändern, dann wird es vielleicht manches einfacher laufen.
Genau, ja.
Nachlesen kann man das alles im Buch von Johannes Schulte, Beine hoch und los, stärker und entspannter leben, statt auszubrennen. Es ist im Selbstverlag erschienen und kostet 9,95 Euro. Diese Infos können Sie auch auf unserer Internetseite nachlesen unter www.erf.de/Kalando. Dort finden Sie den Link zu unserem Gast und seiner Homepage mit Blog und Podcasts. Burnout bedeutet immer, dass der Tank irgendwie leer gelaufen ist. Man ist ausgebrannt, kann nicht mehr, hat nicht genügend Energie und Kraft, um das Leben so zu meistern, wie man es eigentlich möchte. Burnout hat mit Verlust zu tun. Die Energie ist verloren gegangen und damit oft auch die Motivation, die Lebensfreude, die Orientierung. Das schreibt mein Gast Johannes Schulte in seinem Buch Beine hoch und los, über das wir heute in Kalando sprechen. Und wenn man ihn heute so anschaut und reden hört, dann kann man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass genau das in seinem Leben mal passiert ist. Keine Lebensfreude mehr, keine Orientierung, keine Motivation. Also da ist viel passiert seither, Gott sei Dank. Sie schreiben, wer ausgebrannt ist, hat keine Energie mehr. Das alles verbraucht, mehr verbraucht, als er getankt hat. Das war so Ihre Wortwahl. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man denn seinen Energieverbrauch senken, wenn man schon zu lange so hochtourig durchs Leben rast, wie das bei Ihnen damals der Fall war?
Dazu eine kurze Geschichte, die mich selber sehr inspiriert hat, ja, von dem Leuchtturmwärter. Das war ein ganz netter Mann, der Leuchtturmwärter. Und der hatte die Aufgabe, dass der Leuchtturm nachts brannte, sodass sich die Schiffe orientieren konnten. Und einmal im Monat kam der Tankwagen und füllte unten den Tank wieder auf. So, jetzt war es ja so, der Leuchtturmwärter war ein ganz netter Mann, habe ich schon mal gesagt. Mhm. Ne? Und das wussten die Leute im Dorf auch und die kamen dann vorbei und dann kam eine alte Dame vorbei, unterhielt sich mit ihm und brachte einen Kanister mit und sagte, du, mir ist zu Hause das Öl ausgegangen, kannst du mir nicht ein bisschen was geben? Mhm. Und der Leuchtturmwärter war ja ein ganz netter Mann und der hatte doch so viel Öl und hat ihr natürlich was abgegeben. Ein paar Tage später kam wieder ein Mann, diesmal ein Mann, ja, ein Familienvater, hatte einen größeren Kanister dabei, kannst du mir den nicht voll machen? Und so ging das noch ein paar Mal. Am 20. des Monats war unten der Tank leer und oben ging die Lampe aus. Und in den nächsten 10 Tagen zerschellten 3 Schiffe und 160 Menschen starben. Und das alles nur, weil der Leuchtturmwärter so ein ganz netter Mensch war.
Der eigentlich allen helfen wollte.
Der eigentlich allen helfen wollte, ne? Und diese Geschichte hilft mir und auch anderen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wenn mein Tank leer ist, dann leide nicht nur ich, sondern die anderen auch. Dann leidet meine Familie, dann leiden meine Kollegen, dann leiden ganz viele. Das heißt, schon allein den anderen zuliebe, muss ich darauf achten, dass ich für mich sorge und dass mein Tank eben voll bleibt. Weil gerade aktive Menschenhelfer, die denken ja, ich will nicht an mich denken, ich will an die anderen denken. Die anderen brauchen doch viel mehr Hilfe, doch ich doch nicht. Und dann brennen sie aus und merken nicht, dass sie den anderen keinen Gefallen tun damit. Und das ist eigentlich meine wichtigste Botschaft, erstmal zu sagen, achte darauf, dass dein Tank voll ist.
Aber jetzt, was kann ich nun tun,
genau, um diesen haben sie gefragt,
Energieverbrauch zu senken? Also, oder, ja.
Genau, wie in der Geschichte auch. Ich glaube, dass uns genug Energie zur Verfügung steht. Wir dürfen sie nur nicht für die kleinen Kanister ausgeben. Nicht
verschleudern.
Nicht verschleudern. Ich bin davon überzeugt, wir haben genügend Energie. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus, der ja so viel zu tun hatte, als er hier auf der Erde lebte, ja, viele Kranke kamen, Menschenmassen kamen. Ich bin überzeugt, er hatte keinen Stress. Er hatte viel Arbeit. Und er hatte viel zu tun und sein Tank, der ging auch mal leer. Aber wenn er leer war, ging er sofort in die Wüste oder auf den Berg oder in den Garten, zog sich zurück und verbrachte erstmal Zeit mit seinem Vater und tankte wieder auf. So. Mhm. Und das müssen wir eben auch tun. Einmal auftanken und diese vielen kleinen Kanister sein lassen, die wir alle haben im Leben. So viele Dinge, die wir nicht brauchen. Das kann eine Beziehung sein, das kann eine Arbeit sein, das kann ein Projekt sein oder eben auch, dass ich sage, ich möchte nicht mehr 100% geben, sondern nur noch 50%. Das reicht doch aus. Mhm. Wir wollen oft hier alles perfekt machen, alles gut machen und überall verschleudern wir unsere Energie.
Also das eine ist, wenn man nicht ausbrennen will, kann man seinen Energieverbrauch senken. Man kann aber auch mehr oder früher tanken.
Genau.
Das ist ja das andere. So lässt sich dann ein Burnout auch umgehen. Was sind so Ihre persönlichen Lieblingstankstellen für mehr Energie, für Kraft?
Meine Lieblingstankstellen. Die größte ist spazieren gehen. Spazieren gehen, also ganz oft in der Woche einfach raus für eine Stunde, für anderthalb Stunden und dann entweder einen Podcast hören oder einfach beten. Mhm. Einfach beten. Also das ist meine Zweitlieblingsstelle, denn meine Lieblingstankstelle ist morgens mein Morgenritual, morgens Zeit mit Gott zu verbringen, der so faszinierend anders ist, der so gut ist zu mir, der meine Seele tröstet, ja, der mir gut tut. Diese Zeit, das ist für mich eine echte Tankstelle. Mhm. Dazu dann noch Mittagsschlaf. Mal eben 15 Minuten, ja, nur mal eben kurz einnicken. Das zum Beispiel auch.
Powernapping.
Powernapping, genau. Und auch zwischendurch. Manchmal mache ich so, dass ich mir einen Wecker stelle, 60 Minuten, dann schellt er, also während ich arbeite, und dann mal eben 3-4 Minuten einfach kurz mal abspannen. Mhm. Kurz tief einatmen.
Was Ihnen gut tut, ist vielleicht für andere nicht so geeignet. Mhm. Haben Sie noch so ein paar Empfehlungen, wie man auftanken kann?
Powernapping haben wir gesagt, ne? Atmung, generell, sich mal mit dem Thema Atmung zu beschäftigen. Dass ich ganz tief einatme, dass ich langsamer atme. Wir atmen viel zu schnell, viel zu viel. Sich damit mal zu beschäftigen, mal ein gutes Buch dazu zu lesen, kann ich sehr empfehlen. Dann eben generell eine Morgenroutine, die kann ja auch ganz anders ausschauen, dass man einfach mal 10 Minuten nichts tut, nur da sitzt und in seinen Körper reinhört. Einfach mal fühlt, wie der Arm jetzt gerade hier sitzt oder irgendwo aufliegt und wo meine Füße jetzt sind, dass ich einfach mal die Körperteile spüre. Einfach mal zur Ruhe komme und mal achte. Oder, was auch gut ist, wenn ich aus der Firma komme, dass ich einfach mal, bevor ich zum Auto gehe, stehen bleibe und mal bewusst gucke, wo bin ich denn hier, guck mal die Blumen an, den Himmel. Mal so eine Minute nur stehen bleiben, das macht schon ganz viel. So, ja, so eine Mini-Tankstelle.
Also in einer vertrauten Umgebung mal wirklich wahrnehmen, was ist da überhaupt?
Genau, bis hin zu die Schnecke mal beobachten, vielleicht mal hinterherlaufen. Irgendwie sowas, was ganz Langsames machen.
Also das sind so Mini-Auszeiten und ab und zu auch eine große Auszeit. Tut Ihnen das auch gut? Machen Sie das? Schaffen Sie das?
Genau, es gibt ja kleine und große Tankstellen, große Auszeiten. Ne? Ich habe kleine Tankstellen und große. Eine der größten ist zum Beispiel, dass ich einmal im Jahr mit meinem Bruder, ist ein guter Freund von mir auch, irgendwo hinfahre in den Süden und dass wir für ein paar Tage eine Auszeit haben. Also das ist eine größere Tankstelle. Mhm. Dass wir ganz bewusst sagen, wir nehmen uns die Zeit nicht zum Urlaub machen im üblichen Sinne, ja, sondern wir nehmen die Zeit, um ganz bewusst zu reflektieren, zu lesen, zu beten, zu gucken, wie war das letzte Jahr, was war gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen.
Tauschen Sie sich dann auch
aus? Dann tauschen wir uns aus. Mhm. Wir machen es so, wir frühstücken zusammen, dann geht jeder seines Weges. Ja, wir haben so einen Tag für uns, jeder für sich und dann kommen wir am Nachmittag wieder zusammen und dann tauschen wir uns aus. Mhm. Und was hast du so gelesen, was geht dir durch den Kopf? Das finde ich ganz spannend.
Sehr schön. Auch wenn man sich das einrichten kann, finde ich toll.
Aber es geht ja auch nur einen Tag. Ja. Wenn jemand sagt, nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Mhm. Ne? Man kann ja auch einfach mal einen Tag oder einen halben Tag sich in die Bibliothek setzen. Das mache ich zum Beispiel auch gerne. Mhm. Nur mal ein paar Stunden in die Bibliothek und dort zur Ruhe kommen.
Mhm. Kann man auch in Ihrem Buch nachlesen. Da sind Teile daraus, sind auch in der Bibliothek entstanden.
Genau.
Genau. Ja, also dass man sein Leben verantwortungsvoll gestaltet, eigenverantwortlich und eine starke Persönlichkeit entwickelt. Das ist für Sie kein Selbstzweck. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Johannes Schulte mit seinen Erkenntnissen andere Menschenhelfer ermutigen und zu ihrem Dienst befähigen möchte. Ich stelle das nochmal so als Schlussfrage. Ist auch eine große, eine weite Frage. Was ist für Sie Ihre größte und wirkungsvollste Motivation, das zu tun, was Sie tun? Worin Sie jetzt im Moment gerade laufen und was so aus Ihrem Herzen sprudelt.
Jesus Christus, er kann ich nicht anders sagen, aber das ist wirklich meine größte Motivation. Also er motiviert mich, er inspiriert mich, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zuversicht. Ich freue mich darauf, ihn irgendwann dann auch mal richtig zu sehen. Ja? Also ohne Jesus wäre ich nicht brennspiriert, nicht inspiriert, dann weiß ich nicht, wo ich wäre.
Vielen Dank. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie, an Johannes Schulte, Personalentwickler, ausgebildeter Stress- und Burnout-Coach, Story-Speaker, Podcaster und zuallererst aber auch Ehemann, Vater und Jesus-Nachfolger, Jesus-Begeisterter. Schön, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns so viel auch von dem erzählt haben, mit uns geteilt haben, was Sie auf dem Herzen haben. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Für alle, die zuhören, nochmal der Tipp, Johannes Schulte und das, was ihn bewegt, lernen Sie doch besser kennen, wenn Sie mal auf seiner Internetseite vorbeischauen. www.johannesschulte.de ist die Adresse. In einem Wort, johannesschulte.de. Sie können aber auch gerne natürlich auf unsere Kalando-Seite gehen und dort finden Sie wie immer auch die Infos www.erf.de/Kalando. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuhören, wo auch immer Sie uns gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon für Sie war Sigrid Offermann.